Das Spannende bei Church and Dwight ist einfach, dass sie viel kleiner sind und dass sie auch so ein bisschen noch diese Wachstumsstrategie einfach haben.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind natürlich wie immer für euch der René und ich, der Sebi, am Start. Und heute haben wir wieder eine Episode für euch aus der beliebten Kategorie, wenn ich nur in 5 Aktien investieren dürfte. Und dazu haben wir natürlich wie immer einen Podcast-Gast mit dabei. Und zwar ist das heute Benjamin Franzil von Alle Aktien. Benjamin, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit dem Podcast dabei bist.
Ja, hi Sebi, freut mich auf jeden Fall mal dabei zu sein. Sehr spannendes Format. Ich musste doch einiges überlegen, damit ich auf die 5 Aktien zusammenkomme, damit das halbwegs auch so eine diversifizierte Geschichte ist. Und da freue ich mich drauf, das mal alles gleich vorzustellen.
Ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, es ist wirklich nicht so einfach mit 5 Aktien da wirklich 5 gute Picks zu haben, dass man aus Renditegesichtspunkten, Diversifikation etc. einfach da ein gutes Portfolio zusammenstellt. Vielleicht, Benjamin, bevor wir direkt in den Podcast starten, möchtest du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen, vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du? Etc.
Ja, also ich bin Benjamin Franzi. Ich arbeite bei Alle Aktien und auch bei Finfo. Erstmal fangen wir mit der ersten Sache an, mit Alle Aktien. Das ist ja eines der größten, wenn nicht sogar das größte Analyseportal aus Deutschland für Aktienanalysen. Also wir machen jede Woche eine spannende Premium-Aktienanalyse zu einem Unternehmen, das wir in der Regel noch nicht analysiert haben, und schauen auch mal regelmäßig in die Unternehmen rein, die wir uns schon mal angesehen haben. Das alles mit Fokus auf Privatanleger, und ich bin seit 2020 bei Alle Aktien dabei, habe da gleichzeitig dann auch mit Michael, also dem Gründer von Alle Aktien, und mittlerweile auch mit meinem Kollegen Philipp da einiges aufgebaut, und der Laden läuft auf jeden Fall sehr gut rund. Und dann irgendwann in 2021 haben wir uns gedacht, hey, es gibt ja quasi eine kleine Marktlücke in Deutschland, nämlich was so Aktien-News angeht. Und gerade irgendwie im Format, dass es halt so schriftlich ist. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, da muss mal ein Newsletter her. Also ein richtiger klassischer E-Mail-Newsletter. Einfach so 5 Minuten Zusammenfassung, was man über Aktien und über Finanzen wissen muss, was am letzten Tag passiert ist. Und das haben wir Finfo genannt. Und das kommt auch eigentlich Montag bis Freitag jeden Tag so ins E-Mail-Postfach rein. Gibt es auch mittlerweile als Podcast von mir eingesprochen, auch jeden Tag. Also kann man auf jeden Fall alles mal reinschnuppern, und es macht einen Riesenspaß, das alles eigentlich immer zuvor zu bereiten.
Okay, klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also ich denke, die allermeisten unserer Zuhörer werden auch Alle Aktien und Finfo kennen. Falls nicht, könnt ihr ja gerne dort mal vorbeischauen.
Eine Sache wollte ich noch reinschießen, weil du gefragt hattest, ich bin 27.
Ah ja, okay, sehr gute Ergänzung noch. Dann hätten wir das auch abgehakt, Benjamin. Dann würde ich sagen, glaube ich, haben wir alles fürs Intro. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's auch los mit dem eigentlichen Thema, und zwar in welche 5 Aktien du investieren würdest, wenn du wirklich nur diese 5 aussuchen dürftest. Und ich bin jetzt gespannt, Benjamin, was die erste Aktie ist.
Also ich habe als allererstes die LVMH aus Europa, also aus Frankreich, mit dabei. Hat so eine Marktkapitalisierung von etwa 330 Milliarden Euro noch. Und es ist einfach der größte Luxuskonzern der Welt. Also die machen alles von Lederwaren, Kleidung, Weine, Spirituosen, Kosmetik, Einzelhandel und Schmuck. Und ja, wer sich ein bisschen mit mir beschäftigt hat, wer weiß, in was ich gerne investiere, der weiß, dass es auch eine meiner größten Positionen ist. Und
ich glaube, das habe ich sogar schon mal irgendwo gelesen, Benjamin. Ich meine, die läuft bei dir im Sparplan, habe ich mal irgendwo gelesen. Ist das richtig?
Ja, genau. Also seit es möglich ist, bei der Comdirect, glaube ich, irgendwann wurde es mal eingeführt. Das ist bestimmt auch schon 4 Jahre oder so her, 2018 bestimmt. Habe ich die mal in den Sparplan mit reingenommen, weil ich mir einfach gedacht habe, so, ich finde dieses Unternehmen so cool, ich will jeden Monat, jedes Jahr einfach mehr Stücke davon kaufen, und deswegen habe ich dann kontinuierlich da angefangen reinzusparen, aber ich habe auch schon davor immer Einzelkäufe getätigt, und ja, mein erster Einzelkauf war 2016, und da hatte ich wirklich ein sehr glückliches Händchen. Also das, ich glaube, ein paar Tage später wurde dann angekündigt, dass die Rimowa aufkaufen, dann ist die Aktie erstmal 8% hoch. Und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr war ich dann auch irgendwie schon sehr nah an einem Verdoppler dran.
Okay, wirklich spannend. ist auch für mich eine Aktie, die ich schon ewig verfolge und immer dieses Problem habe, aha, vielleicht zu teuer, vielleicht doch noch abwarten auf den Rücksetzer, aber der kommt natürlich recht selten bei 11 km/h. Wie siehst du dann vielleicht die derzeitige Bewertung? Ich glaube, jetzt vom All-Time-High sind wir 12%, 13%, 14% weg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Würdest du sagen, gerade attraktive Bewertung oder trotzdem natürlich schon noch ein ordentlicher Preis, der vielleicht aber auch gerechtfertigt ist auf der anderen Seite?
Also ich würde sagen, natürlich für das Standing, das die haben, man muss einfach sagen, die haben in vielen Bereichen die Nummer 1 oder Nummer 2 Marke. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal schaut, in diesem ganzen Fashion- und Ledermarkt haben die Louis Vuitton, das ist einfach die Nummer 1 Marke. Man könnte vielleicht noch Hermès anführen, was jetzt so Image angeht zumindest mal, aber was Umsätze und alles Mögliche angeht, ist es Louis Vuitton. Dann haben sie auch im Einzelhandel sind sie recht stark, also zum Beispiel Sephora ist eine unglaublich starke Einzelhandelsmarke. Dann sind sie auch in dem Duty-Free-Shopping super stark. Kosmetik haben sie einige gute Marken dabei. Wein und Spirituosen, würde ich sagen, auch so Dom Perignon oder Moët macht halt niemand was vor. Und im Schmuckbereich, finde ich auch sehr spannend, haben sie ja jetzt Tiffany und Bulgari. Und das sind auch die Nummer 2 und Nummer 3 Marke in diesem Markt. Also denen fehlt eigentlich nur noch Cartier, dann hätten sie die Nummer 1 noch. Und in den letzten Jahren konnten sie auf jeden Fall immer mit 10% pro Jahr im Durchschnitt wachsen. Vor allem aber auch getrieben durch diese ganzen Lederwaren. Also man muss einfach sagen, dass gerade dieser Bereich von Louis Vuitton, Christian Dior, dass das einfach stärker wächst als der Rest. Und ich weiß nicht, ob das ewig so gut gehen kann. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Deswegen, ich denke mal, irgendwann wird es auch nur noch 5% wachsen. Vielleicht auch Jahre geben, wo es 0% oder vielleicht sogar ein bisschen rückläufig wächst. Aber ich denke halt so, gerade dieses Image ist es persönlich wert. Es gibt wenige Firmen auf der Welt, die halt solche Marken haben und diese Firmen haben alle irgendwie diesen Aufschlag. Also wenn man sich eine Hermès anguckt, die ist deutlich teurer nochmal. Eine Kering ist wesentlich günstiger, weil sie aber auch vor allem auf Gucci basiert. Und das finde ich dann bei 11 km/h so attraktiv. Also man hat halt diesen guten, ausgewogenen Mix aus vielen wertvollen Marken und gleichzeitig sind es aber alles Top-Marken.
Okay, sehr cool. Also kann ich wirklich eigentlich 1:1 so nachvollziehen. Und kann ich absolut verstehen, dass das dein erster Pick ist von den 5 Aktien. Wenn du dazu nichts mehr sagen würdest, Benjamin, oder keine Punkte mehr dazu hast, würde ich schon zur zweiten Aktie übergehen, außer du möchtest noch was ergänzen.
Ja, also ich bin ein Freund von konkreten Antworten auch. Und also ich glaube, wir sind aktuell bei einem KGV von 30. Es ist über dem historischen Durchschnitt.
Okay.
Aber ich würde sagen, es ist noch gemäßigt. Also es ist jetzt nicht unbedingt der heiße Schnapper und da muss man jetzt alles reinhauen. Aber man merkt einfach, 11 km/h hat sich schon ordentlich gemacht, auch jetzt in der Corona-Krise. Und ich denke mal, die kommen auch stark aus der Corona-Krise zurück. Ich denke auch, man muss es auch sagen, jetzt muss man immer jedes Investment gucken, ob es irgendwie Russland und Ukraine sicher ist. Und auch da sind die in meinen Augen relativ gut aufgestellt.
Okay, sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, Benjamin, die zweite Aktie.
Ja, ich habe mir das so ein bisschen eingeteilt, dass es erstmal von ein bisschen langweilig zu spannender wird.
Okay, jetzt bin ich
Okay. Deswegen bleibt es noch langweilig am Anfang quasi mit Berkshire Hathaway. Okay. Denke ich mal, ist jedem bekannt. 710 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Kann man leider kein KGV berechnen, was sinnvoll ist. Und was soll man sagen? Es ist ein Konzern, der Versicherungen macht, der im Einzelhandel tätig ist, der Industriebereiche hat, Infrastruktur und dann noch ein riesiges Investmentportfolio aus amerikanischen Unternehmen. Ich finde, es ist einfach eine spannende Firma. Ich investiere jetzt nicht unbedingt nur wegen Warren Buffett und Charlie Munger dort, sondern einfach an sich auch, weil ich dieses Konzept von Investieren sehr gut finde. Also es ist halt so ein gehebeltes Investieren durch die Versicherungen, die das Cash liefern. Und dann investiert man es einfach in andere Industriebereiche, die ja relativ stabile Cashflows bringen. Also so hat es mal angefangen. Mittlerweile ist es weniger Versicherungen und mehr von diesen Investments. Mhm. Und es ist so eine Aktie für mich, die ist so ein quasi No-Brainer.
Ja, absolut. Also da zeichnet sich auch definitiv ein Muster ab. Wir haben ja diese Art von Podcast schon mit Helmut und mit Tim Jeff aufgenommen. Helmut hat damals gesagt, er könnte es sich jetzt einfach machen und einfach als einzige Aktie Berkshire Hathaway sagen, aber das wäre zu einfach, deswegen hat er sie nicht mit reingenommen. Und Tim Schäfer hatte sie auch mit dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Von daher, hier sieht man ganz klar, Berkshire Hathaway überzeugt scheinbar alle Anleger und jeder möchte sie mit im Depot haben.
Ja, also ich finde, der Vorteil bei Berkshire Hathaway ist jetzt auch im Gegensatz zu den anderen Titeln, die ich ausgewählt habe, weil Berkshire Hathaway hat von allem ein bisschen. Also es ist Finanzen viel drin, weil es dieses Versicherungsgeschäft drin hat. Gleichzeitig ist aber auch viel Einzelhandel, viel Industrie dabei. Infrastruktur, das ist ein Bereich, der auch in meinem Portfolio, würde ich sagen, relativ unterrepräsentiert ist. Und Berkshire Hathaway hat nun mal einfach Energieversorgung drin, eine Eisenbahn. Das passt alles sehr gut. Also man hat viele Bereiche drin, die normale Investoren, finde ich, nicht so gut abgedeckt haben. Und das macht Berkshire Hathaway eigentlich so attraktiv. Und da muss man auch sagen, man ist mit Berkshire einfach auch Apple-Investor. Also ich habe keine Apple-Aktien, aber über Berkshire profitiere ich da immer mit.
Stimmt, da hatten sie ja auch wirklich einen großen Klumpen. Ja, fällt einfach leicht. Mit Berkshire Hathaway kann man einfach nämlich schon ziemlich gut diversifizieren, glaube ich, kann man so einfach sagen. Von daher absolut nachvollziehbarer Pick auch. Ja, gefällt mir gut, die ersten zwei Positionen. Dann, Benjamin, hast du gesagt, wird es ein bisschen spannender, also oder ein bisschen risikoreicher mit den nächsten Aktien. Was ist die Nummer 3?
Ja, also die Nummer 3 ist auch noch jedem bekannt.
Okay.
Das ist Amazon, also genau, so 1,5 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Ich finde ein extrem spannendes Unternehmen, weil es so zwei Welten miteinander kombiniert. Einmal hat man 70% so etwa E-Commerce, also die Umsätze von Amazon. Man kennt sie ja, die Amazon.de, Amazon.com-Webseite und so, wo sehr viele Waren gedreht werden, wo, finde ich, auch sehr viele Investoren sich immer darauf fokussieren, dass sie sagen, hey, Amazon, das ist ja, da kaufe ich immer und deswegen investiere ich dort. Mittlerweile auch sehr cool, dass halt sehr viele Umsätze nicht mehr von Amazon selbst erwirtschaftet werden, sondern von anderen Händlern, und daran verdient Amazon profitabler, viel profitabler mit, macht dann die Logistik vielleicht noch und sichert sich dann viel attraktiveres Stück vom Kuchen, als wenn sie selbst die Waren auf Lager haben. Und dann kommt noch so diese andere Seite dazu, die ich eigentlich viel spannender finde, nämlich erstmal Cloud-Infrastruktur. Also man investiert mit Amazon eigentlich in so ein richtig reines IT-Unternehmen auch mit, nämlich AWS, und da sind sie die Nummer 1 weltweit, gelten auch eigentlich als die beste Lösung und haben in meinen Augen Microsoft eigentlich nur als einzigen ernstzunehmenden Wettbewerber. Und dann kommt noch mal was dazu, was ich auch sehr spannend finde, was viele Investoren schon wieder so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Amazon ist einfach ein riesiges Abo-Unternehmen im Medienbereich, also die haben ja diese Amazon Prime-Mitgliedschaft, und das macht mittlerweile so viel aus für den Konzern, dass das ist einfach ein stabiler Umsatz, der jedes Jahr reinkommt von den Kunden. Gleichzeitig sind sie damit auch ja ein ernstzunehmender Netflix-Konkurrent, ein ernstzunehmender Konkurrent für an sich die ganze Logistikbranche. Irgendwie ist das alles so eine ganz runde Sache. Also es ist sehr spannend, was Amazon mittlerweile alles erreicht hat, und ich denke auch, dass sie noch mehr tatsächlich erreichen können.
Okay, wie siehst du da vielleicht das Thema? Ich meine, in den USA ist es jetzt so, werden die Preise angezogen von Amazon. Glaubst du, das kann Amazon ohne Probleme so weiter durchführen, auch in anderen Ländern und vielleicht auch über die nächsten Jahre? Haben sie dazu jetzt schon die Position oder das Angebot in der Prime-Mitgliedschaft, was die Kunden einfach so hinnehmen werden? Wie siehst du das Ganze vielleicht?
Also sie haben die Prime-Mitgliedschaft in den USA auf jeden Fall preislich angehoben, und ich denke, das wird, ja, ist halt so bei Abos oft einfach hingenommen.
Okay, ja. Also bei Netflix keine Probleme, dass Kunden vielleicht irgendwie antworten können und sagen, okay, dann bleibe ich doch bei Netflix oder bei Disney, wenn es mir jetzt nur um Serien und Filme schauen geht.
Also bei Netflix merkt man es schon immer so ein bisschen, wenn eine Preiserhöhung kommt, dass dann das Wachstum langsamer wird oder tatsächlich auch mal Kunden abspringen. Aber es ist so ein kleiner Effekt. Es lohnt sich dann trotzdem immer, diese Preiserhöhung durchzuführen. Und ich denke, bei Amazon wird das jetzt auch nicht so dramatisch sein, wobei die Preiserhöhung, glaube ich, schon so in der Region von 15-20% war tatsächlich.
Ich habe es ja auch nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, sie war trotzdem recht deutlich, glaube ich, ja.
Ja, es war so $20 mehr pro Jahr. Wenn man es auf den Monat runterrechnet, ist es dann natürlich nicht so viel, aber wenn man es jährlich bezahlt, dann tut das vielleicht schon weh. Ich weiß auch, dass viele Leute ein bisschen genervt sind davon, weil sie Amazon Prime ursprünglich mal wegen dieser Päckchen-Flat hatten und dann irgendwann kam dann Prime Video dazu und dann Music und weiß ich nicht. Ich kenne das auch aus dem Familienkreis, dass dann plötzlich dieses Prime Video dabei war und dann hat Amazon gesagt, ja, jetzt wollen wir mehr Geld dafür haben. Und man kann sich ja nicht dagegen wehren, man kann ja nicht mehr sagen, ich will nur die Päckchenlieferungen haben. Ja, das ist ein bisschen doof, aber ich denke trotzdem, dass Amazon so tatsächlich auch einen guten Weg gegangen ist, weil die Leute sich dann irgendwann auch auf dieses Prime Video eingelassen haben. Also ich denke, von den Abos her sehe ich sie nicht ganz so kritisch. Beim E-Commerce kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt gerade 2022, vielleicht sogar 2023 ein härteres Jahr wird. Also man merkt das schon in den Umsätzen, dass es nicht mehr so einfach ist, den Vergleichswert aus dem Vorjahr zu schlagen. Hat man jetzt gerade so im vierten Quartal gesehen, wo Amazon auch nur noch so knapp zweistellig gewachsen ist als Konzern. Und bei Alibaba hat man es ja auch gesehen, die sind sogar unter 10% gewachsen. Und da merkt man einfach, okay, wenn die Preise steigen, wenn die Produkte einfach teurer werden, dann haben die Leute auch einfach nicht so viel Bock zu shoppen.
Ja, dann vielleicht noch ein anderes Thema bei Amazon. Wie siehst du das Ganze rund um Aufspaltung oder Aktiensplit? Eine Zeit lang war ja so im Raum gestanden Aufspaltung. Dann ist ja aber, glaube ich, der CEO von AWS ist ja jetzt, glaube ich, an der Spitze von Amazon, nachdem Jeff Bezos zurückgetreten ist. Dann hat es geheißen, jetzt ist eine Aufspaltung wieder unwahrscheinlicher. Jetzt vielleicht eher doch der Aktiensplit, nachdem jetzt auch Alphabet einen Aktiensplit angekündigt hat. Glaubst du, da tut sich irgendwas in den nächsten Wochen, Monaten oder vielleicht kürzeren Jahren, ein, zwei Jahren?
Also ich muss sagen, ich wundere mich, dass Amazon immer noch keinen Aktiensplit durch hat. Okay. Weil ich habe okay. Also wer das ja weiß bei Amazon, da war es eine Zeit lang so, dass jeder Mitarbeiter eine Aktie geschenkt bekommen hat pro Jahr.
Okay.
Und die Aktie wurde immer, immer teurer. Und jetzt sind wir ja bei $3,000 um den Dreh. Und wenn du $3,000 jedes Jahr allen Mitarbeitern schenkst, und ich meine, Amazon hat irgendwo zwischen 500.000 und 1 Million Mitarbeiter. Also da bist du im Milliardenbereich, was du allein nur an diesem einen Bonus verschenkst. Und ich meine, Top-Mitarbeiter kriegen auch mehr als eine Amazon-Aktie. Also da, wenn du da irgendwie Management bist und sowas. Und das hat mich tatsächlich immer gewundert, dass man nicht einfach gesagt hat, wir machen jetzt aus einer Amazon-Aktie 10 und dann kriegen halt die Mitarbeiter nur noch 2 Amazon-Aktien oder sowas. Mhm. Das wäre halt einfach gerade für neue Mitarbeiter und Amazon wächst einfach schnell der viel elegantere Weg gewesen. Jetzt hat Alphabet so ein bisschen halt diese Tür geöffnet und mal schauen, was sich jetzt daraus tun wird. Also keine Ahnung, was Amazon jetzt, also ob die jetzt auch danach ziehen werden oder sowas. Ich kann es mir zumindest mal vorstellen, aber ich glaube einfach, die haben irgendwie nicht diese Notwendigkeit und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich glaube, die haben auch angefangen, mittlerweile den Mitarbeitern nicht mehr die Aktien zu schenken, beziehungsweise erst, wenn die halt wirklich langjährig dabei sind und dann gibt es halt auch wirklich den vollen Stundenlohn und was weiß ich was. Also da haben die das ganze Programm etwas umgestellt. Schade um die Mitarbeiter, aber ja.
Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, geht's auf zur vierten Aktie, die jetzt auch noch jeder kennt. Ich bin gespannt, welche es ist.
Ja, die vierte Aktie ist Roper Technologies.
Okay, da hört es bei mir schon auf.
Okay. So, okay. Und gespannt, ja? Die sind so circa 50 Milliarden US-Dollar groß. Also in den USA würde ich sagen, eher schon so in die Richtung Mid-Cap gefühlt. Und es ist ein spannendes Unternehmen aus mehrerer Hinsicht. Also Roper Technologies wird oft mal gerne mit Berkshire Hathaway verglichen, weil es so, also es fing mal als Industrieunternehmen an und mittlerweile ist es aber sehr viel in Software- und Technologiebereich reingewechselt. Also Roper Technologies hat 4 Sparten und die werden von sehr vielen kleineren Unternehmen repräsentiert. Zum Beispiel sind sie in der Messtechnik aktiv, sie sind aber auch so ein bisschen in der B2B-Anwendungssoftware aktiv, in so Netzwerksoftware und auch noch ein bisschen in so Prozesstechnologie. Also um mal einfach für die Bereiche ein paar Beispiele zu nennen, Roper Technologies entwickelt Technologien, um Rohre oder auch Gummis auszumessen. Sie haben zum Beispiel Software, also die führende Software auch für Anwaltskanzleien, Software fürs Bildungswesen, fürs Transportwesen. Sie haben Software, sowas wie Handelsplätze, also beispielsweise für LKW-Transporte in Nordamerika zur Datenanalyse. Und was sie dann auch noch produzieren, sind so Sachen wie Pumpen, Steuergeräte, Vibrations- oder Drucksensoren. Also das sind alles kleine Unternehmen unter einem Dach, so um den Dreh 50 Stück. Und Roper Technologies kauft einfach jedes Jahr so 1, 2, 3 Firmen auf, mittlerweile auch im Milliardenbereich. Also die kaufen schon mit ordentlich Cash dahinter auf. Und der Witz dahinter ist, dass man denkt, okay, Industrie ist ein bisschen langweilig, Industriekonglomerat, da wird nicht viel Geld verdient. Aber ja, also Roper Technologies ist so ein Unternehmen, das halt eine 26% EBIT-Marge hat und mit 10% pro Jahr wächst. Und wirklich jedes Jahr eigentlich die Umsätze und die Gewinne steigert. Also ich glaube, Corona war jetzt mal so ein kleiner Bruch. Da ging es dann mal ganz, ganz, ganz wenig runter. Und jetzt geht es aber dafür auch wieder höher. Also es funktioniert bei Roper Technologies alles sehr gut.
Kannte ich nicht, dieses Unternehmen, muss ich zugeben. Klingt aber auf jeden Fall extrem spannend und finde ich auch richtig cool, weil ich glaube, das ist jetzt auch mal das erste Unternehmen in den Top-Picks von jemandem, das jetzt nicht irgendwie eins der absoluten Blue-Chip-Unternehmen ist. Von daher auch mutig, finde ich irgendwo. Also würdest du sagen, ist es auch so ein bisschen so eine Risk-On-Auswahl jetzt in deinen 5 Aktien oder würdest du sagen, sie sind auch schon so grundsolide, da gibt es eigentlich nichts zu rütteln. Also es ist trotzdem schon noch ein, sag ich mal, eher sicheres Investment oder ist es schon eher risikoreich?
Also ich würde sagen, so teils. Okay. Weil ich find, das Schöne ist bei denen, also die verkaufen sich auch immer selbst so und sagen, wir sind halt ein diversifiziertes Business, weil Roper Technologies besteht nun mal aus ungefähr 50 Tochterunternehmen. Und das heißt, wenn eins davon hops geht, dann hast du ja immer noch 49 Unternehmen, die einfach funktionieren. Das läuft für die auf jeden Fall sehr gut. Und ich würde sagen, sie sind halt so wie Berkshire einfach mal irgendwann auch angefangen hat. Also Berkshire hat sich ja irgendwann mal Unternehmen aufgekauft in Nischen und hat gesagt, hey, wir kaufen uns richtig solide, profitable Unternehmen in Nischenpositionen auf und wir führen die einfach profitabel weiter. Und so macht es Roper Technologies im Prinzip auch. Also die haben ein sehr kleines Management und unter dem Dach sind dann eigentlich diese ganzen Unternehmen. Ich finde solche Unternehmen sowieso immer sehr spannend, diese Holdings. Das ist so für mich das moderne Industriekonglomerat. Danaher zum Beispiel fällt da ja auch drunter. Und Roper Technologies hat das einfach extrem gut perfektioniert. Die kaufen einfach immer wieder neue Unternehmen auf. Manchmal verkaufen sie auch mal was und dann merkt man einfach, wie viel Wert sie in den Unternehmen ausrichten. Und ich würde sagen, so mittelriskant. Also ich finde es jetzt nicht wirklich so hochriskant. Hätte ich aber auch tatsächlich nicht bei einer Auswahl von 5 Aktien reingenommen, wenn es zu riskant wäre.
Da ist natürlich dann schwierig. Aber klingt auf jeden Fall extrem spannend. Muss ich mir im Nachgang auf jeden Fall gleich mal anschauen, das Unternehmen. Coole Auswahl. Dann sind wir auch schon bei der letzten Aktie, Benjamin. Was ist deine letzte der 5 Aktien, die du ausgewählt hast?
Ja, die letzte, die ich ausgewählt habe, ist auch ein bisschen kleiner, also die kleinste sogar, genauer gesagt, mit 24 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, Church & Dwight.
Okay, ja.
Sagt euch was, oder?
Church & Dwight kenne ich, ja. Sind die nicht sogar Dividendenkönig, habe ich das richtig im Kopf?
Nee, die sind Dividendenaristokrat geworden.
Okay. Aber genau. Auch schon bekannt für stetig steigende Dividenden. Also ist mir auf jeden Fall ein Begriff, meine ich. Ja, was waren deine Hintergründe, dass du die Aktie mit aufgenommen hast?
Die Idee war, also um jetzt nochmal zu sagen, was ich vorher gewählt habe, ich hatte FOMH, zyklischer Konsum, Berkshire, viel Mischmasch, aber sagen wir mal auch viel Finanzen dabei, Amazon, auch zyklischer Konsum, sehr viel IT aber auch, Roper, IT und Industrie. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich brauche irgendwas, was halt auch noch so ein bisschen in Krisenzeiten sehr gut läuft. Also selbst wenn die Leute nur noch mit Essensmarken oder sowas einkaufen gehen können, dann muss es das Unternehmen auch noch geben, das irgendwie sein Geld verdienen kann in so einer 2007 oder 1929 Krise. Und deswegen habe ich mich für Church & Dwight entschieden, weil die sind in diesem Bereich des nicht zyklischen Konsums aktiv. Also So diese Kategorie von gegessen und geputzt wird immer.
Okay, macht auf jeden Fall Sinn, so ein Unternehmen noch aufzunehmen, ja.
Und also man könnte jetzt sagen, okay, du hättest ja auch Procter & Gamble nehmen können, du hättest, ich weiß es nicht, Unilever, Nestlé, also da gibt es ja so viele Unternehmen in dem Bereich. Das stimmt. Hätte ich alle nehmen können, aber ich finde, das Spannende bei Church & Dwight ist einfach, dass sie viel kleiner sind und dass sie auch so ein bisschen noch diese Wachstumsstrategie einfach haben. Also bei einer Procter & Gamble, tolles Unternehmen, aber es ist einfach irgendwie nicht das Unternehmen, wo ich mich jetzt richtig wohlfühle, wo man nur so 2-4% Wachstum pro Jahr hat, wo alle sich auf die Schulter klatschen, wenn mal 4% Wachstum da war, weil die sagen, yay, wir haben mal mehr als 3% geschafft. Und deswegen fand ich Church & Dwight eben so als von der Perspektive so spannend, weil die in der Vergangenheit so 6-7% pro Jahr gewachsen sind, was in dem Bereich eigentlich schon recht viel ist.
Mhm. Wie, Vielleicht eine Sache, die mir gerade im Kopf kommt, weil du jetzt sagst, Wachstumsunternehmen noch, natürlich auch kleinere Marktkapitalisierung. Wie siehst du da vielleicht die Gefahr einer Übernahme? Ich meine, Unilever zum Beispiel wollte jetzt ja kürzlich erst, ich glaube, wann waren es, 62 Milliarden in die Hand nehmen. Jetzt Church & Dwight nur mit einer Marktkapitalisierung von 24 Milliarden. Könnte da was passieren irgendwann mal in der Richtung, dass sie von einem wirklich Riesenkonzern übernommen werden?
Also grundsätzlich ja. Ich glaube aber, der Vorteil bei Church & Dwight ist einfach, dass sie quasi zu teuer sind für den Markt. Also ich glaube, es ist für viele Unternehmen nicht so erstrebenswert, so ein Unternehmen aufzukaufen. Es kann sein, dass es mir irgendjemand wegkauft, aber ich würde sagen, gerade dadurch, dass es börsennotiert ist, dadurch, dass es auch sehr diversifiziert ist, also Church & Dwight ist nicht eine Marke, nicht ein Produkt, sondern du kaufst sehr viele verschiedene Produkte mit ein. Ein paar, die gut laufen, ein paar, die nicht so gut laufen wahrscheinlich. Und das genau diese Diversifikation oder diese Bandbreite macht es, glaube ich, auch für Übernahmen gar nicht mal so attraktiv. Also das ist jetzt zum Beispiel bei GSK anders gewesen, als Unilever da was übernehmen wollte. Die wollten ein Schnäppchen machen. Die haben sich halt gedacht, okay, wir kaufen irgendwas, was nicht so gut läuft. Wir machen daraus etwas, was gut läuft. Und dann haben wir da unseren Gewinn gemacht. Okay. Aber wenn du etwas kaufst, was gut läuft und du musst dafür nochmal mehr Geld dafür zahlen, dann musst du dir deiner Sache sehr sicher sein, dass du schaffst, dass es irgendwie noch besser läuft oder dass deine restlichen Bereiche einfach noch besser laufen. Das ist zumindest mal meine Hoffnung bei Church & Dwight, aber es gibt immer irgendjemanden, der dir irgendwas klaut vom Markt. Also das ist möglich. Also wer weiß, ich meine, es gibt alle möglichen Fusionen und Übernahmen in Milliardenhöhe. Könnte natürlich bei Church & Dwight irgendwann mal passieren.
Okay, okay. Dann kommen wir eigentlich langsam schon so gegen Ende des Podcasts, Benjamin. Ich würde mal nochmal kurz zusammenfassen. LVMH war die Nummer 1, dann Berkshire Hathaway, dann Amazon, dann Roper Technologies und dann noch als guter Letzt Church & Dwight. Wirklich spannend ist, war jetzt das erste Mal, wie gesagt, dass wirklich zwei doch eher kleinere Aktien mit dabei waren. Ist natürlich auch nicht so einfach nur mit 5 Aktien. Deswegen vielleicht auch mal noch die Frage, Benjamin, wie viele Aktien hast du eigentlich im Depot? Beziehungsweise was würdest du sagen? Klar, 5 Aktien ist natürlich schwierig zu diversifizieren, aber was würdest du sagen, wie viel sollte man auch im Depot eigentlich haben, deiner Meinung nach?
Also mindestens 6. Nee, ich bin persönlich im Depot selbst bei, ich glaube, 32 mittlerweile. Überlege schon bei einer Firma, ob ich sie auch noch mit reinnehme, dann werde ich wieder bei 33. Ich muss sagen, so richtig wohl fühle ich mich erst bei 20. Also 20 ist so die Zahl, wo ich sagen würde, hey, okay, da kannst du jeder Firma durchschnittlich 5% geben. Und das wäre eine super Sache, weil man muss ja auch immer mal davon ausgehen, dass eine Firma sich irgendwie spontan verdoppelt oder verdreifacht. Und dann wäre das ja doof, wenn plötzlich, also wenn man nur 10 Firmen hat und dann verdoppelt sich eine oder so, dann hat die 20% vom Depot. Das ist dann so, ja, ist nicht so unbedingt optimal. Ja, also die genannten sind jetzt auch alle tatsächlich in meinem Portfolio drin. Ich bin in jede davon investiert. Sogar in der Reihenfolge, in der ich sie gesagt habe, tatsächlich nach Größe absteigend. Okay. Sehr witzig, ist jetzt Zufall gewesen, aber so in etwa sind die auch in meinem Portfolio gewichtet. Und ja, also ich finde halt mit 32 bin ich schon optimal diversifiziert. Also ich habe diese 5, ich habe aber auch viele Sachen, die eher so auf einen gezielten Bereich gehen. Wenn man jetzt ein Unternehmen nimmt, wie zum Beispiel, ja, ich weiß es jetzt nicht, The Trade Desk, was ich im Depot habe, dann bist du sehr im Online-Marketing aktiv. Und wenn das fällt, dann hast du halt auch verkackt. So, dann bist du doof dran. Andererseits, wenn das mit dem Online-Marketing sehr gut läuft, dann bist du halt mit The Trade Desk ein richtiger Gewinner. Und man kann sich viele von den Firmen holen oder man kann sich einfach wenige so Holdings holen. Ich fahre irgendwie so eine Strategie aus beidem und bin damit eigentlich recht glücklich.
Ja, den Gedanken kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich kann mich noch erinnern, auch der Helmut, sag ich mal, hat ja eher langweilige Aktien genannt und kam natürlich durchweg bei Helmut sowieso immer positives Feedback zurück, aber auch viel so, dass sie es einfach zu langweilig finden oder zu defensiv. Aber genau das ist ja auch so ein bisschen der Clou an der Sache, wenn man nur 5 Aktien auswählen darf, dann wäre es natürlich irgendwo auch fatal, wenn man nur solche Aktien wie jetzt nur der Trade Risk sich raussucht. Von daher kann ich da deinen Gedankengang definitiv sehr, sehr gut nachvollziehen und glaube, dass du da wirklich eine sehr gute und für mich auch sehr attraktive Auswahl gefunden hast. Und Roper Technologies, wie gesagt, muss ich mir im Nachgang definitiv mal genauer anschauen. Gibt es dazu schon eine Analyse von euch, Benjamin, zu Roper Technologies?
Ja, tatsächlich, alle von den Aktien haben wir auch mal bei alle Aktien analysiert.
Okay.
Wenn ich jetzt mal gucke, also Berkshire LVMH und Church & Dwight sind von meiner Wenigkeit eingesprochen. Roper Technologies, glaube ich, von Michael und Amazon definitiv von Michael. Also
Okay.
so haben wir uns das mal aufgeteilt. Und genau, also wer sich dazu interessiert, kann sich auf jeden Fall mal angucken bei alle Aktien. Da gibt es diese Aktien alle in der Analyse oder halt zumindest mal so ein Update, was jetzt sich geändert hat seit dem letzten Mal. Und da gehe ich eigentlich auch recht ausführlich auf die Sachen ein, die jetzt wichtig sind. Also zum Beispiel bei Roper auch, wie die Übernahmekriterien aussehen und was Roper dann aus den Firmen macht, die sie aufgekauft haben. Genauso auch bei Church & Dwight. Wir haben es ja viel mit Holdings hier zu tun und da ist einfach wichtig, was für eine Firmenkultur herrscht dahinter. Weil irgendwas aufzukaufen und irgendwas zu machen, das funktioniert nicht. Also wenn man nach dem Prinzip arbeitet, dann wird das immer in die Hose gehen, wenn man irgendwas aufkauft. Und deswegen ist es wichtig, einfach mal zu gucken, hey, wie werden denn die Unternehmen optimiert? Manche Holdings optimieren auch gar nichts. Die sagen, wir lassen die Unternehmen einfach so laufen. Und also ich finde Holdings deswegen immer so spannend, weil jeder hat da ihren eigenen Ansatz. Viele sind aber mit verschiedenen Ansätzen sehr erfolgreich.
Klingt auf jeden Fall extrem spannend. Dann, Benjamin, Dankeschön für deine 5 Aktien. Du hast zwar auch eingangs schon mal gesagt und gerade schon mal noch kurz angeschnitten, aber ich würde trotzdem noch das letzte Wort an dich übergeben. Du kannst gerne noch mal sagen, wo dich unsere Zuhörer finden können. Und in dem Sinne sage ich schon mal danke für deine Zeit und vielleicht dann eben bis zum nächsten Mal.
Ja, also wer irgendwie Lust hat, sich nochmal ein bisschen mehr mit mir anzuhören, der kann natürlich bei alle Aktien vorbeischauen. Da gibt es sehr viele Podcasts und auch Analysen von mir. Und ansonsten jeden Tag von Montag bis Freitag auf Spotify, Apple und sonst wo man Podcasts hören kann, der Finfo-Podcast mit täglichen Aktien- und Finanznews.
Sehr cool. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Wir hören uns dann wieder nächste Woche.
Macht's gut, ciao.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.